Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Julia Segantini, wieder in Vertretung für Nora Wager. Die grüßt aber ganz lieb aus ihrem Urlaub in Würzburg. Ich habe diese Woche eine etwas längere Folge für euch dabei, weil diese Woche in Castrop-Rauxel einfach zu viel los war. Mein Kollege Tobias Weckenbrock, der ist heute da, um mit mir über zwei spannende Themen zu sprechen. Nämlich über ein Datenleck bei der Storebox und wie einfach es möglich war, alle Lagerboxen der Castropper Kunden zu öffnen. Und dann geht's um einen Fall im Dortmunder Landgericht. Dort fand jetzt der Prozessauftakt zum Terrorverdachtsfall um Jalal J. statt. Vorher geht's aber noch in die Kurznachrichten. Feuerwehr. Am Dienstag rückte die Feuerwehr zu einem Brand am Schophof aus. Da wird gerade renoviert und offenbar wurden dort Parkettpakete in Brand gesetzt. Erst dachten die Einsatzkräfte, im Gebäude könnten sich Personen befinden, das war aber zum Glück nicht der Fall. Insgesamt hielt sich der Schaden auch in Grenzen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch gegen Unbekannt. Wir haben Bilder, Videos und natürlich einen Text dazu. Mobilität. Nachdem sich der Start mehrmals verzögerte, ist der Ionity-Ladepark für Elektroautos an der Grutholzallee jetzt einsatzbereit. Ganz in der Nähe von der A42 und der B235 stehen jetzt 12 Ladesäulen mit einer Ladeleistung von bis zu 350 Kilowatt. Alle Autos mit CCS-Stecker können damit geladen werden. Den haben fast alle Elektroautos in Europa. Übrigens gelangt nur Ökostrom in die Fahrzeuge. Gesundheit. Nächsten Mittwoch, also am 27., bleiben die Apotheken von 13 bis 16 Uhr geschlossen. So wollen Apotheker und Apothekerinnen gegen Lieferengpässe und Unterfinanzierung protestieren. Besonders jetzt, so kurz vor der Erkältungssaison, fordern sie eine wirksame Lösung von der Politik. Einige Notfallapotheken bleiben aber geöffnet. So zum Beispiel die Nordapotheke auf der Recklinghauser Straße 311 in Ickern oder die Dorfapotheke in Dortmund-Huckade an der Rahmer Straße 6. Und damit starten wir schon in die Hauptnachrichten. Tobi, du bist diese Woche ja direkt mit einem sehr spannenden Thema in die Woche gestartet, fand ich zumindest. Du hast dich mit der Storebox beschäftigt. Die Storebox, das ist ein junges Start-up, die gibt es unter anderem eben in Castrop-Rauxel. Das ist eine Lagerbox, also wenn ich zum Beispiel umziehe oder einen zu kleinen Keller habe oder gar keinen, da kann ich dann meine Kisten, meine Möbel und alles Mögliche da verstauen. Und jetzt ist in der Storebox das eine passiert, was auf gar keinen Fall passieren darf. Tobi, was ist da los?
Ja, das ging am Freitag los. Da hat mich Nils Bettinger angefunkt. Nils Bettinger ist in Castrop-Rauxel durchaus bekannt, wohnt in der Altstadt, ist Lehrer an der Waltrupper Gesamtschule, ist EDV-Gelehrter, Informatiklehrer, also er hat mal eine EDV-Ausbildung gemacht und hat eine Mietwohnung hier am Lambertusplatz und hat da einen sehr kleinen Keller und hat sich darum gefreut, dass die Storebox in Castrop-Rauxel eröffnet hat im August und hat sich da dann gleich als Kunde eingemietet. Das heißt, er hat da jetzt so ein kleines Abteil an der Dortmunder Straße 4, also das ist nicht weit, direkt Einfahrt zur Altstadt. Gestartet sind sie 2016, sie nennen sich selbst aber Scale-Up. Ich bin jetzt kein BWLer und kenne mich da jetzt nicht so aus.
Habe ich noch nie gehört.
Genau, aber das kommt wohl von Hochskalierung. Also in der Betriebswirtschaft spricht man ja davon, dass ein Unternehmen eine Geschäftsidee erstmal klein anfängt und sie dann hochskaliert wird, okay. Sprich also groß gemacht wird, ausgeweitet wird auf alle möglichen Orte und die haben jetzt schon mehrere hundert Standorte.
Oh, okay, also es ist gar kein kleines Unternehmen mehr.
So ist es. Und darum sollte man ja eigentlich davon ausgehen, dass bei großen Unternehmen auch ein großer Wert gelegt wird auf, ich sag mal, Datensicherheit.
Gerade in Deutschland ja auch immer ein sehr großes Thema.
Richtig. In diesem Fall ist es aber schiefgegangen und es ist eigentlich ganz simpel. Es gab eine Google-Datei, also im Prinzip eine Excel-Tabelle, aber auf Google-Plattform. Also da kann man aber auch Sachen passwortgeschützt ablegen oder den Link nur mit Leuten teilen, die das wirklich sehen dürfen. Ja. Oder man kann es eben offen da preisgeben, in Anführungsstrichen. Und diese Datei, wo Unternehmenskennziffern drin standen, Businesspläne für die nächsten Jahre, Ansprechpartner, also auch, weil wer jetzt quasi der Owner dieser Filiale hier in Castrop-Rauxel ist mit E-Mail-Adresse und so, das stand da alles. Und zwar frei verfügbar. Jetzt kann man sagen, gut, aber nur wenn man diesen genauen Link kennt, das ist so eine URL heißt das ja, das ist eine Internetadresse, die hat tausende von Stellen oder hunderte, sagen wir mal, also man kann jetzt nicht einfach irgendwas eintippen und findet das dann. Aber weil sich Nils Bettinger eben gut auskennt, hat er sich einfach mal den Quelltext der Website angeschaut Und das kann im Prinzip jeder. Man kann natürlich auf eine Website surfen, aber man kann sich im Prinzip auch in den Programmiercode vertiefen. Einfach indem man man muss eigentlich nur 2, 3 Klicks machen und schon hat man so eine Website, die man eigentlich in seinem Browser öffnet, auf dem eigenen Rechner abgespeichert.
Okay, also wenn ich kenne mich jetzt so mittelgut aus, ich kann halt einen Computer bedienen. Wenn der mir jetzt sagen würde, ja, mach mal so und so, dann könnte ich das auch.
Genau, er hat uns das hier in der Redaktion gezeigt. Er hat mich ja kontaktiert, weil er ein bisschen sich auch absichern wollte gegenüber dem Unternehmen, dem er aber eigentlich auch auf die Sprünge helfen wollte. Er als Kunde kann natürlich sagen, so, ich fühle mich in gewisser Weise bedroht, weil da stehen Daten öffentlich, die vielleicht gar nicht öffentlich stehen sollten. Da muss man jetzt eines vorwegschicken. Es scheint so, als seien keine persönlichen Kundendaten betroffen. Das wäre natürlich jetzt nochmal eine höhere Sensibilitätsstufe, wenn da jetzt also die Adresse, Telefonnummer und so von Nils Bettinger zum Beispiel online gestanden hätte. Das haben wir nicht gefunden. Aber wir haben gefunden die 4-stelligen Codes aller Schlösser.
Okay, also konnte er jetzt nur diese Daten für Castrop-Rauxel sehen oder hätte er jetzt theoretisch auch in andere Städte fahren können und da auch noch Schlösser öffnen können?
Ja, er hat es nur für Castrop-Rauxel ausprobiert. Okay. Weil er wollte jetzt auch nicht... Ja. Noch weitergehend Unruhe erzeugen. Er wollte nur eigentlich, dass die Kunden in Castrop-Rauxel sicher sind. Ja. Und das waren sie ja im Prinzip nicht, weil wir sind dann rein mit ihm. Er hatte ja den Zugangscode auch für die Eingangstür, weil er ja Kunde ist. Mhm. Hat uns dann gemeinsam, sind wir also da rein, um eben auch zu demonstrieren, ja, es geht wirklich. Er hatte dann alle Codes dabei und hat dann für uns einfach random 5 Türen geöffnet.
Das ist natürlich, also der komplette Sinn von so einer Lagerbox ist ja, dass niemand an meine Sachen rankommt. Das ist natürlich jetzt sehr schlecht. Ihr habt, glaube ich, auch mit Storebox dann direkt Kontakt aufgenommen. Genau. Was haben die denn gesagt?
Genau, selbst noch vor der Veröffentlichung dieses Datenlecks haben wir natürlich die Gegenseite in Anführungsstrichen angefragt und die haben dann erstmal ein bisschen Zeit gebraucht. Das Erste, was sie getan haben, ist diese Datei passwortgeschützt gemacht. Sie haben also diese Datei, die online stand, nach ungefähr 1 Stunde nicht mehr zugriffsfähig für uns gehabt. Wir hatten ja den Quellcode, wir hatten nach wie vor diese Internetadresse dieser Datei und da hieß es dann, sie können nicht drauf zugreifen, haben nicht ausreichend Rechte. Diese Schlösser zu verändern, auszutauschen, die Codes zu ändern, ist ja, natürlich manuelle Arbeit, genau. Und das kann man weder aus Wien noch aus Berlin. Da muss halt dann jemand, der hier in Anführungsstrichen vielleicht so als Hausmeister fungiert, in das Geschäft hier reingehen und diese Codes ändern.
Ja, ist natürlich schon ein Ding. Also wenn es die seit 2016 gibt, also das klingt für mich ein bisschen wie so ein Anfängerfehler. Also ich pack doch nicht... Die haben ja bestimmt jemanden, der irgendwie sich damit auskennt und dass der dann einfach irgendwie anscheinend so eine Datei so schlecht gesichert. Also selbst wenn die passwortgeschützt gewesen wäre, also Google ist jetzt auch nicht so das Sicherste einfach. Das haben wir jetzt gesehen. Genau. Was ist denn jetzt mit den Nutzern der Storebox in Castrop-Rauxel?
Also am Montag haben alle Nutzer der Storebox Castrop-Rauxel, und das sind noch nicht sehr viele, das haben wir auch gesehen, viele der Storeboxen sind noch leer, weil die sind erst im August gestartet, aber wollen, das haben wir auch in den Unternehmenskennziffern gesehen, wollen wachsen. Ist ja auch logisch. Haben wir auch nicht abgespeichert, die Datei. Wir haben nur mal reingeschaut. Ja. Nils Bettinger hat uns das gezeigt.
Um zu sehen, dass es halt geht.
Wir sind da keine Stalker, keine Leute, die ja jetzt irgendwas aufdecken wollen. Einfach, wir haben es uns kurz angeguckt und da waren Graphen. Da konnte man ganz schnell sehen, wie hoch soll die Quote in 2 Jahren sein.
Das ist ja schon spannend, ne?
Damit es sich dann, damit der Break-Even erreicht ist. Okay. Also die Investition im Prinzip dann durch Einkünfte, Umsatz abgegolten. So. Jedenfalls, es waren noch nicht allzu viele, aber alle Kunden, die registriert sind, haben am Montag eine E-Mail bekommen, dass es wohl ein sicherheitsrelevantes Problem gegeben habe. Da ist jetzt die Storebox-Firma auch nicht ins Detail gegangen. Zu dem Zeitpunkt hatten wir auch noch nicht berichtet. Sie hatten aber dann an die Kunden geschrieben, dass wahrscheinlich dazu jetzt auch bald öffentlich was bekannt würde.
Und also wurden vorgewarnt.
Genau, wurden vorgewarnt, aber es seien keine persönlichen Kundendaten betroffen und man habe alle Vorkehrungen getroffen. Es sei also auch das Eingelagerte sei jetzt nicht in Gefahr. Ehrlich gesagt ist ein bisschen gelogen, weil am Freitag hätte theoretisch Nils Bettinger, hätte er kriminelle Energie, alles ausräumen können.
Ich wollte es gerade sagen, also er ist jetzt irgendwie ein rechtschaffender Bürger, aber wenn das jetzt, hätte auch tatsächlich ein Hacker sich überlegen können, ach, ich guck mal, was es da so Schönes gibt und das alles leerräumen können. Richtig. Das wäre natürlich ein Riesenskandal
gewesen. Hacker ist schon ein sehr, sehr guter Begriff. Ich gehe gleich nochmal darauf ein, weil um diesen Begriff Hacker dreht sich jetzt gerade noch die Diskussion. Es geht also noch weiter. Aber ich wollte noch eben sagen, was das Unternehmen getan hat. Die haben also Montag die Kunden informiert, haben Dienstag eine Mail geschickt, dass sie jetzt die Schlosscodes neu herausgeben und am Mittwoch alle Kunden über ihren neuen Code informieren. Auf den Begriff Hacking möchte ich jetzt doch zu sprechen kommen. Denn das Unternehmen hat tatsächlich dem Aufdecker des Datenlecks dann Hacking unterstellt. Sie seien wahrscheinlich Opfer eines Hackerangriffs geworden. Mhm. Und das ist ehrlich gesagt nicht korrekt.
Nee, also Hacker würde ich jetzt sagen, also wenn ich eine Webseite hacke, dann habe ich da eine bestimmte Absicht dahinter, würde ich jetzt sagen.
Genau,
oder ist das die Definition?
Und möglicherweise auch eine unlautere Methode,
ja.
Nämlich zum Beispiel ein Passwort zu hacken.
Mm, okay.
Auch das geht ja, also man kann Passwörter hacken, da gibt es irgendwelche Mittel. Ich kenne mich da auch nicht aus, weil ich kein Programmierer bin.
Aber das hat er ja nicht gemacht.
Er hat das nicht gemacht und das wollte er uns, aber auch wichtig war ihm, das uns zu demonstrieren, wie einfach es war.
Ja.
Man konnte im Quelltext, den konnte man sich abspeichern, dort fand man eine Internetadresse zu einem ungeschützten Google-Dokument, dort konnte man hereingucken und dort fand man diese Codes. Ist aus meiner Sicht gar kein Rechtsbruch
auch so.
Drin.
Nee.
Und auch kein Hacking. Es waren drei Klicks im Prinzip oder
aber
vier.
Vielleicht klingt Hacking auch, vielleicht klingt das einfach besser und vielleicht ist es auch ein Begriff, der ein bisschen inflationär manchmal benutzt wird.
Und Unternehmen machen das strategisch.
Okay.
Ist ja klar.
Ja, dann sind sie halt nicht schuld, ne?
Dann sind sie nicht schuld, dann hat jemand anders sie gelinkt.
Ja.
Aber ist auch verständlich, dieses Unternehmen ist natürlich eben, das hatten wir vorhin schon gesagt, auf, Sicherheit angewiesen.
Natürlich,
die
das ist jetzt natürlich
ihren Namen
ein
nicht beschmutzen. Ja, total. Ist nur das kleine Kastrop-Rauxel betroffen und ist vielleicht ein Hackerangriff gewesen, kann ja jeder mal Opfer eines Hackerangriffs werden. So, insofern kann ich diese Krisenkommunikation in Anführungsstrichen auch nachvollziehen. Nils Bettinger will das aber nicht auf sich sitzen lassen. Er
Verstehe
hat schon,
ich auch.
Bevor er diesen Move gemacht hat am Freitag und uns eingeschaltet hat, hat er schon sich mit einem Juristen aus Kastrop-Rauxel, den er aus Parteikreisen kennt, das ist Matthias Delvo, gesprochen, wie er das am besten angeht.
Also er will eine Entschuldigung von Starbucks.
Ja, weil er eben jetzt als Hacker diffamiert wird und das will er so nicht auf sich sitzen lassen. Die Beweislage ist auch klar. Wir haben es ja dokumentiert bei uns in der Berichterstattung, finde ich. Aber das Unternehmen lässt sich als auch anwaltlich vertreten. Und insofern ist diese Frist, der hatte jetzt erstmal um eine Fristverlängerung bis Freitag 24 Uhr gebeten, ist auch übliches Prozedere bei anwaltlichen Auseinandersetzungen. Und wir sind gespannt und werden jetzt erstmal berichten, jetzt übers Wochenende und dann wahrscheinlich auch nächste Woche, wie da diese rechtliche Wurzelei in Anführungsstrichen weitergeht. Eigentlich kann das Unternehmen Nils Bettinger durchaus dankbar sein, denn es konnte einen Sicherheitsleck schließen und
bevor
für die
was Schlimmeres
damit
passiert ist.
Die versprochene größtmögliche Sicherheit bieten, bevor was Schlimmeres passiert.
So sehe ich das auch. Tobi, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und wie du nächste Woche darüber weiter berichten wirst.
Auf rohnachrichten.de/Kastrop werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten.
Tobi, du hattest diese Woche ein zweites spannendes Thema. Und zwar warst du diese Woche in Dortmund unterwegs und nicht in Kastrop-Rauxel. Wo warst du denn?
Ich war im Kaiserstraßenviertel. Da ist das Landgericht und da hat ein Prozess begonnen, der für Kastrop-Rauxel eine einigermaßen große Relevanz hat.
Das kann man wohl sagen.
Seitdem in der Nacht vom 7. auf den 8. Januar 2023 ein sehr, sehr großer Polizeieinsatz, ein SEK-Einsatz stattfand an der Langen Straße. Dort wurden zwei Männer festgenommen und die wurden verdächtigt, einen Terroranschlag zu planen. Und gegen einen der beiden, einen 26-jährigen Mann aus dem Iran, läuft jetzt ein Prozess. Der andere, der große Bruder von ihm, ist nach 2 Wochen ungefähr freigelassen worden, damals aus der Untersuchungshaft, weil der Anfangsverdacht gegen ihn nicht aufrechterhalten werden konnte, weil man keine weiteren Indizien fand. Außer, dass sein jüngerer Bruder seine IP-Adresse genutzt hat, um sich über Giftwaffen im Internet schlau zu machen.
Okay, du hast das ganze Jahr, die ganze Zeit begleitet, die ganzen Monate über. Jetzt warst du am Landgericht. Was war denn da los? Also wie muss ich mir das vorstellen? War da jetzt ein riesiger Menschenauflauf für diesen riesigen Prozess oder war das alles eher so ganz klein?
Ja, in der Tat war dieses Medienecho dieses Terrorverdachtsfalls groß in diesem Jahr. Also gerade im Januar, da haben ganz viele Medien auch überregional darüber berichtet. Und darum hatte das Landgericht jetzt, das ist nicht gewöhnlich für so einen Prozess im Vorfeld, schon die klaren Spielregeln für den Prozessauftakt formuliert. Also hat eine Pressemitteilung rausgegeben, wo drin stand, Besucher bis zu 70 Plätze gibt es, können durch diesen Eingang rein, müssen aber natürlich Personenkontrollen über sich ergehen lassen, müssen Handys abgeben, Personalausweis mitbringen. Und auch für Medien standen, glaube ich, 30 Sitzplätze zur Verfügung. Man erwartete da möglicherweise auch Medien aus dem Ausland. Und am Ende war das jetzt gar nicht so groß. Das war eine, ich sag mal, reine Vorsichtsmaßnahme. Am Ende waren wir da mit einem Gerichtsreporter und mit mir, der dann nach dem Prozessauftakt dann auch eine Schalte mit Martin von Braunschweig, unserem erfahrenen Gerichtsreporter vor Ort, gemacht haben. Die Springer-Medien waren da, dann also Bild und Welt haben berichtet, dann war der WDR vor Ort, die haben auch eine Schalte von Kastrop-Rauxel nicht, von Dortmund aus ja. ins Studio gemacht.
Also so die üblichen Verdächtigen, sage ich mal.
Ich sag mal eher regionalen Medien, aber eben auch überregional mit Bild und Welt, haben tatsächlich dann gestern, beziehungsweise vorgestern, also am Mittwoch war das, haben dann auch berichtet. Das heißt also 5, 6, 7, vielleicht 8 Medienvertreter und Martin von Braunschweig hat gesagt 5 neutrale Zuschauer.
5?
5.
Oh, ich hätte gedacht, die Leute kloppen sich um die Plätze.
Nee, in der Tat nicht. Es waren 5 Leute. Ich habe dann gefragt, ja, was waren das? Freunde vielleicht von dem Tatverdächtigen? Nee, er sagte, das waren tendenziell eher so Kategorie Jurastudenten oder so.
Ah, also, okay. Also noch nicht mal normale Menschen eigentlich, sondern...
Ja, Jurastudenten sind ja normale Menschen, aber die sind natürlich an der juristischen Aufarbeitung eines solchen Prozesses dann vielleicht interessiert. Wir haben natürlich schnell berichtet, auch sehr ausführlich, jetzt schon direkt nach dem Prozessauftakt und haben da auch eine große Reichweite mit erzielt. Also,
was heißt jetzt Prozessauftakt? Was wird dann an so einem Tag, was passiert da?
Genau, das habe ich mit Martin von Braunschweig besprochen. Der kennt sich, wie gesagt, sehr gut aus, ist eigentlich jeden Tag im Landgericht, um verschiedene Prozesse für uns zu verfolgen und auch für andere Medien. Der hat uns das Verfahren so aufgezäumt, es wird erstmal die Anklageschrift verlesen. Das ist also hier eine mittelumfangreiche Anklageschrift gewesen von der Generalstaatsanwaltschaft, die da ermittelt, die da die Ermittlungshoheit hat, natürlich zusammen mit der Polizei, die ja dann damals auch den Zugriff organisiert hat. Und das war so eine 3-4-seitige Schrift, die wird dann verlesen und danach kommt erstmal der Verteidiger zu Wort. Die haben dann aber gesagt, wir lassen uns da zu der Sache nicht ein. Das bezog sich jetzt erstmal auf den Prozessauftakt, aber im Prinzip kann man davon ausgehen, dass es auch im Prozessverlauf wahrscheinlich ein Schweigen geben wird. Möglicherweise, wenn am Ende der Verhandlungen die Plädoyers anstehen, kann es sein, dass sich ein Angeklagter dann nochmal zur Sache einlässt. Ist aber eher ungewöhnlich, zumal wir von dem hier Beschuldigten auch wissen, dass er nicht sehr gut Deutsch spricht. Also für ihn wird der ganze Prozess live gedolmetscht. Er hat also neben sich eine Person, die das, was im Raum gesagt wird, ins Arabische übersetzt. Denn er ist Iraner, aber kein Perser. Also ich bin jetzt auch noch nie im Iran gewesen, kenne mich da also nicht so gut aus. Spricht aber Arabisch und kommt eigentlich aus einer Minderheit im Iran und wollte schon, das hat er uns mal 2018 erzählt, als wir ihn vorgestellt haben, als jemand, der aus der Heimat geflüchtet ist, um in Deutschland Wurzeln zu schlagen, eine Zukunft zu finden. Ja, ich habe den meinen Berufskolleg getroffen, bevor er hier kriminell geworden ist. Und da hat er erzählt, er wollte um die Freiheit seiner Heimatprovinz kämpfen gegen die iranische Zentralregierung.
Okay.
Also eine sehr verquickte Geschichte insgesamt. Naja, und dann hat er sich also nicht zur Sache eingelassen. Wir gehen mal einmal zum Prozess zurück. Vielleicht können wir auf das andere gleich nochmal einmal in Kürze eingehen. Und dann kamen 2 Zeugen. Das sind in erster Linie hier als Zeugen geladen, Kriminal- und Polizeibeamte, die mit diesem Prozess, mit den Ermittlungen zu tun haben.
Okay. Und die erzählen dann von den Ermittlungen, was die da gemacht haben und so weiter.
Genau, was die gemacht haben. Es gab eine Telekommunikationsüberwachung. Und zwar wahrscheinlich von einem ausländischen Geheimdienst, der überhaupt auf die Ferse dieses geplanten Terroranschlags gekommen ist, weil sich nämlich der Verdächtige wohl übers Internet in Messenger-Diensten und auch über Google-Suchen und so Wie komme ich an Bestandteile, die ich brauche, um einen Terroranschlag mit Gift, Rizin und Cyanid sind die Stichworte.
Was man halt so googelt. Ne?
Genau, was man halt so googelt. Ja. Und es ist auch, gibt auch islamistische Hinweise. Also das Terrornetzwerk Islamischer Staat steht da wohl auch mit in Rede. Es könnte sein, dass er das Terrornetzwerk mit Geldern unterstützt hat. Das ist aber auch Teil des Prozesses jetzt. Und dass er sich da irgendwie eine Bauanleitung gesucht habe oder wo man einen Bestandteil findet, eine Zutat, die ihm wohl fehlte. Also er hätte eigentlich an Silvester 22 einen Anschlag vorgehabt, so geht es aus diesen Chat-Protokollen hervor. Da fehlte ihm aber noch Eisenpulver. Und wo kriegt man Eisenpulver? Da hat er sich versucht, schlau zu machen. Und da hat er wohl den Hinweis bekommen, er könnte ja in einen Baumarkt gehen und da mal gucken.
Wie viele Prozesstage sind jetzt angesetzt?
Ja, insgesamt kommen jetzt noch 8. Es sind also 9 angesetzt. Der Prozesstag endete dann mit der Vernehmung des zweiten Zeugen. Lass uns aber nochmal einmal auf den Mann gucken. Der ist nämlich eigentlich schon als Straftäter verurteilt. Und zwar, weil er einen Ast von einer Autobahnbrücke geworfen hat im Sommer 2018 in Dortmund auf die A45. Der hat nämlich Alkoholprobleme und ist grundsätzlich, ich habe ihn ja damals schon kennengelernt im Berufskolleg, als er mir von seiner Flucht erzählte und von seinem Leben, der wirkte schon sehr mit sich im Unreinen. Also der wollte unbedingt das gegen den iranischen Staat kämpfen und das war auch sein Fluchtgrund. Also sein Onkel hat ihm dann damals wohl, ich spreche da immer nur von wohl, weil das hat er mir erzählt. Ich kenne nur seine Quelle, ich habe das natürlich nicht nachrecherchieren können, aber das klang schon sehr glaubhaft damals. Sein Onkel hat ihn damals gewarnt. Er sagte, die suchen dich, die finden dich und dann wirst du hier, weiß ich, im Iran gilt ja nochmal auch eine andere Justiz. Da gibt es Foltermethoden, da gibt es Todesstrafe und so. Also bei nationalem Verrat hat man da natürlich was zu befürchten. Das war auch sein Fluchtgrund. Und so ist er dann eben als Flüchtling in Deutschland auch anerkannt worden, weil er eben in der Heimat verfolgt ist. Damals habe ich mit ihm gesprochen und da habe ich schon geschluckt und gedacht, ach Gott, oh je, der wirkt halt nicht besonders gesettelt, gefestigt. Aber es war auch noch früh nach der Flucht und aus meiner Sicht war er da in guten Händen. Also am Berufskolleg hat man in der internationalen Klasse dann natürlich Schüler unterschiedlicher Art in Anführungsstrichen betreut. Versucht, Deutsch beizubringen, ihnen auch einen Weg ins Leben in Deutschland aufzuzeigen und so. So, und er hatte wohl Alkoholprobleme und hat dann in einer Nachtaktion, da ist er wohl aus dem Linienbus geflogen, hatte also Alkohol getrunken, ist aus dem Linienbus in Dortmund geflogen und war dann stinkesauer, hat sich mit dem Busfahrer wohl auch angelegt und hat dann in seiner Wut diesen 2,50 Meter langen Ast über 10 Kilo schwer von der Autobahnbrücke geschmissen. Auf die A45, eine Frau aus Castrop-Rauxel ist zu der Zeit mit dem Auto drunter hergefahren, hat diesen Ast auch aufs Auto bekommen, aber ist zum Glück nicht oder nur ganz leicht verletzt worden, stand unter Schock, darum spricht man wohl von leichter Verletzung, aber sowas wissen wir, Astwürfe von einer Brücke, Steinwürfe,
geht ganz schnell schief.
Das geht ganz schnell auch tödlich aus. Und darum ist er wegen versuchten Mordes verurteilt worden, hat 7 Jahre Haft bekommen.
Krass.
Ist aber im Laufe dieser Haft dann in eine Entzugsanstalt gekommen. In dieser Phase hat er sich offenbar dann
radikalisiert.
Oder eben, ausgedacht, dass er jetzt hier mal richtig auf die Tube hauen müsste.
Also wie war das denn für dich? Also wenn ich mit Protagonisten spreche, gerade wenn die auch eine sehr schlimme Geschichte haben, man sympathisiert ja auch mit denen. Diese ganze, so gerade so Fluchtgeschichten, die sind ja auch wirklich immer total schlimm. Die Leute, die hauen ja nicht ab, weil denen langweilig ist. Wie ist das jetzt für dich, dann mit ihm dann so vor Jahren über sowas gesprochen zu haben und dann sitzt er auf einmal da im Landgericht, weil er einen Terroranschlag geplant hat?
Ja, das war schon, ehrlich gesagt, am 7. Januar für mich schwierig zu verstehen. Ne? Und auch schon damals im Prozess, als er Astwerfer war und so, das nagte auch an mir. Ich habe damals in dem Prozess, als er als Astwerfer verurteilt war, erst diesen Zusammenhang wieder aufdecken können. Also ich habe natürlich seine Geschichte auch nicht weiterverfolgt. Ich habe damals in der Schule einfach angefragt unter den Lehrern, ob wir nicht mal die internationale Klasse, ob wir nicht mal mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen sprechen könnten über ihre Flucht, weil diese Fluchtgeschichten eben, wie du sagst, ja oft sehr bewegend sind, sehr interessant und man da ja auch selten so Einblicke bekommt. Voll. Wir haben in der Flüchtlingskrise über Millionen von Menschen gesprochen auf der Flucht, aber mit den Menschen zu sprechen, das war mir irgendwie ein Anliegen.
Man kommt oft schwer an die ran.
Richtig, und ich hatte da einen ganz guten Kontakt zu der Schule und auch zu den Lehrern, die da als Protagonisten natürlich dann tagtäglich mit den jungen Leuten zusammenarbeiten. Und die hatten mir dann einfach drei Personen mal so rausgepickt. Da war halt der junge Mann einer von den dreien. Als dieser Astwurf verhandelt wurde, da habe ich dann diese Connection wieder hinbekommen. Ach, das ist ja der, den du damals getroffen hast, ne? Und das war für mich dann natürlich ein Schock. Und jetzt bei der Festnahme wieder. Ach ja. Du je, das ist ja der, der den Ast geworfen hat. Und das ist ja der, den du damals im Berufskolleg getroffen hast. So, warum wird man kriminell? Warum will man einen Terroranschlag verüben und so? Also da sind die Gründe sehr verschieden. Und bei den Menschen, die geflüchtet sind, steckt auf jeden Fall ja was Traumatisches in deren Kopf, weil ja, sie immer irgendwas erleben. Und wenn es nur die Flucht ist.
Und also, das hast du wahrscheinlich noch viel mehr im Kopf, wenn du ihn dann da sitzen siehst, als andere Menschen, die diese Geschichte halt gar nicht kennen.
All das. Und mir tun natürlich auch die Leute leid, die sich um ihn gekümmert haben. Ne? Also da weiß ich, die waren leidenschaftlich dabei zum Teil. Aber Mitleid ist vielleicht an der Stelle auch falsch, weil wenn ein Mensch einen Terroranschlag verüben will, Menschen töten will, ist Mitleid da das richtige Mittel. Ne, da ist man dann sehr, sehr zwiegespalten natürlich.
Du, bevor es jetzt zu philosophisch wird, wie werden wir den Fall jetzt noch weiter begleiten?
Also unser Gerichtsreporter wird bei jedem Prozesstag dabei sein. Es sind noch, wie gesagt, 8. Die gehen noch so bis November und er erwartet, dass ein Urteil fällt, noch bis zur Weihnachtspause. Und wir werden wahrscheinlich von jedem Prozesstag auch immer wieder neue Mosaikstückchen hinzufügen zu dieser Geschichte und auf rohnachrichten.de/Kastrop ausführlich weiter berichten.
Alles klar, danke Tobi.
Glück auf, danke.
Nach so viel Gesprächsstoff gehen wir jetzt in die Veranstaltung fürs Wochenende. Und da ist jede Menge los in Kastrop-Rauxel. Morgen um 11 Uhr eröffnet der Kunstboulevard an der oberen Münsterstraße. Da stellen über 30 Künstlerinnen und Künstler ihre Arbeit vor. Und da kann man ganz gemütlich entlang spazieren oder auch Kunstwerke erwerben. Es gibt natürlich auch was zu essen, was zu trinken. Und Besucher dürfen in das alte Kinogebäude von der Kurbel. Das Ganze geht bis 18 Uhr. In die Shownotes packe ich euch alle Artikel dazu. Wir haben das nämlich ganz groß aufgezogen, denn da gibt es wirklich einiges zu sehen. Wie ich gerade schon gesagt habe, das geht bis 18 Uhr und damit direkt in die Europa-Night über. Diese Nacht der Jugendkultur ist eine Veranstaltung mit Disco und Live-Musik für alle ab 16 Jahren. Der Eintritt in die Europahalle ist kostenlos. Das Praktische ist, dass die Jugendlichen ihre Eltern so lange in der Stadthalle abstellen können. Da findet um 20 Uhr nämlich die Kastrop-Rauxeler Lachnacht mit einem Programm aus Comedy und Kabarett statt. Tickets gibt's ab 23 Euro über den Link in den Shownotes. Das war jetzt nur der Samstag. Am Sonntag gibt es ab 11 Uhr wieder den Trödelmarkt am Parkplatz Aldi Nord in der Lambertstraße. Außerdem singt der Shanti-Chor beim Frühshoppen im Mythos Matrosenlieder. Der Eintritt kostet 10 Euro, da ist aber schon ein Seemannsschluck inklusive. In Proteststimmung sind dagegen die Teilnehmenden der Fahrraddemo Critical Mass, die am Sonntag um 15 Uhr vom Europaplatz aus startet. Kinder, Eltern und sicher auch ein paar Klimaschützer demonstrieren so für eine fahrradfreundlichere Stadt. Auch dazu hatten wir bereits mehrere Artikel, die findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Lasst bei so viel Action am Wochenende aber auch die Entspannung nicht zu kurz kommen. Deswegen lasse ich die Lesetipps diese Woche mal weg, sonst kommt ihr ja zu nichts. Das war's für heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet uns gerne bei Apple Podcast oder bei Spotify. Das hilft uns immer sehr. Morgen ist übrigens auch offizieller Herbstanfang, also packt schon mal die Pullis nach vorne und sucht euer Lieblingsrezept für Kürbissuppe raus. Ich verabschiede mich so lange schon mal, sage danke fürs Zuhören und empfehlt uns weiter und vor allem genießt das Wochenende. Glück auf!